Und kann mich dann da vielleicht auch nicht zügeln, weil ich esse halt dann die ganze Schokolade oder die ganze Tafel auf. Kann man auch einfach sich dann fragen, ja, okay, wie fühle ich mich denn da gerade dabei? Und nicht das Gefühl von schlechtem Gewissen, weil das kennen wir ja schon, sondern was ist mein Bedürfnis? Was brauche ich wirklich? Was hätte es denn jetzt eigentlich wirklich, wirklich ehrlich gebraucht?
Herzlich willkommen bei Satte Gespräche, Stillen und Kinderernährung in Beziehung, dem Podcast, wo sich alles darum dreht, wie wir dafür sorgen, dass unsere Kinder eine nachhaltig gesunde Beziehung zum Essen entwickeln. Ich bin Ann-Kathrin, Logopädin, Ernährungsberaterin für Kinder, Stillberaterin und freue mich, dir Anregungen und Inspirationen zu geben, wie du deinem Kind ein selbstbestimmtes, genussvolles Essenlernen ermöglichen kannst. So schön, dass du da bist und ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Hallo liebe Jenny, schön, dass du hier bei mir bist. Herzlich willkommen im Satte Gespräche Podcast.
Danke für deine Einladung, liebe Ann-Kathrin. Ich freue mich so, hier zu sein.
Jenny und ich haben festgestellt, dass wir in unseren Begleitungen von vor allem Frauen und Mamas für absolut die gleichen Dinge stehen. Denn meine Herzensangelegenheit, Kindern eine nachhaltig gesunde, selbstbestimmte, genussvolle Beziehung zum Essen zu ermöglichen, hat mit Jennys Vision viel zu tun. Sie schenkt Frauen durch ihre Begleitung Klarheit, ermutigt, sich selbst zur Priorität zu machen und zeigt, wie es möglich ist, sich und seinen Körper als Frau anzunehmen und sogar zu ehren für das, was er alles Wundervolles leistet. Jenny ermutigt vor allem auch Frauen, die mit sogenanntem emotionalen Essen zu tun haben. Ich profitiere extrem von Jennys Erfahrungen und bin der Meinung, dass ihr als Hörerinnen und Hörer das auch tut, und deswegen ist sie heute hier. Ich finde es schön, wenn du uns in deinen Worten mal beschreibst, wer du bist und warum du jetzt das tust, was du tust. Also, was willst du mit deiner Arbeit in der Welt verändern?
Wow, erstmal vielen lieben Dank. Ich habe direkt Gänsehaut. wirklich auf den Punkt gebracht. Und ja, wer bin ich? Ich bin in erster Linie, bin ich wirklich ein offener, herzlicher Mensch, und ich möchte so gerne, dass das auch andere Frauen sind und mit sich ehrlich umgehen, nicht nur mit sich selber, sondern dass wir auch miteinander offener und ehrlicher kommunizieren. Und über die Zeit ist Selbstliebe ein sehr, sehr großer Punkt in meinem Leben geworden. Nur ist Selbstliebe halt nicht so greifbar. Und mir ist eben dann auch aufgefallen, dass wir sehr viele Parallelen haben, wir einzelne Frauen. Und zwar eben auch durchs Essen. Und deswegen habe ich mich an der Stelle auch als Expertin für emotionales Essen positioniert. Denn ich möchte, dass wir lernen, Spaß am Essen zu haben, mit Freude essen lernen können. Und es ist einfach unfassbar wichtig, dass wir auch da Vorbilder werden für unsere Kinder.
Mega. Ja, sehr cool. Sag mal, was kann man sich denn unter emotionalem Essen vorstellen? Mhm. Also, ist nicht jeder, ist auch so die zweite Frage, die ich gleich mal dranhänge, ist nicht jeder von uns irgendwie ein emotionaler Esser?
Ja, tatsächlich ist das so. Also unbewusst. Das ist natürlich alles eine unbewusste Sache, dass wir alle emotionale Esser auf irgendeine Art und Weise sind. Was ist denn emotionales Essen? Ich würde noch mal ein bisschen ausholen, denn das alltägliche Leben sieht meistens so aus, bleibe ich auch bei uns Frauen. Unsere Gedanken kreisen gerne den ganzen Tag darum, wann ich was und wie esse. Vor allem bei Mamis ist es ja nochmal doppelt und dreifach und vierfach oft, weil es ja nicht nur darum geht, wie sie selbst isst und wann sie was isst, sondern muss sich Gedanken machen, wann essen meine Kinder, wann essen wir als Familie. Der Part ist tatsächlich ja doch noch öfters bei der Frau. Es gibt zwar auch schon Männer, die das übernehmen, aber es ist doch hauptsächlich noch bei uns Frauen. Und deswegen, dadurch, dass wir uns so oft so viele Gedanken darüber machen, vergessen wir dabei aber auch unsere Gefühle und Emotionen. Und emotionales Essen ist wirklich für sich zu verstehen, wann esse ich was. Und noch viel wichtiger auch, auf dem Weg des Bewusstseins, wann esse ich was, sich nicht dabei zu verurteilen. Denn das ist ja das, was wir generell gerne immer machen. Und wenn ich mich jetzt reflektiere und sage, ich esse immer auf der Couch, in dem Eck, habe ich auch schon gehört, es gibt immer ein bestimmtes Eck, da esse ich das, meine Schokolade, und kann mich dann da vielleicht auch nicht zügeln, weil ich esse halt dann die ganze Schokolade oder die ganze Tafel auf, kann man auch einfach sich dann fragen, ja okay, wie fühle ich mich denn da gerade dabei? Und nicht das Gefühl von schlechtem Gewissen, weil das kennen wir ja schon, sondern was ist mein Bedürfnis? Was brauche ich wirklich? Was hätte es denn jetzt eigentlich wirklich, wirklich ehrlich gebraucht? Und wenn wir da unseren Gefühlen näher kommen und uns besser verstehen, dann wird das mit dem Essen auch leichter und freudiger. Hat es die Frage beantwortet?
Ja, absolut. Ja.
Okay.
Ja, dass man manchmal Gefühle unterdrückt, ne? Wenn man isst, kann es eben auch Gefühle unterdrücken.
Absolut. Und bei emotionalen Essen oder generell auch Essstörungen, also in vielen Fällen unterdrücken wollen, wenn wir was essen, weil sonst würden wir nichts essen.
Okay, ja. Also ich begleite ja Eltern, deren Kinder in ein Essverhalten gerutscht sind, das weder entspannt noch genussvoll ist. Und sie berichten oft halt das Gleiche über ihre Esssituation zu Hause wie erwachsene Frauen. Also Essen bedeutet irgendwie Stress, fehlende Freude, Sorge und irgendwann auch so ein bisschen Hilflosigkeit. Hast du das Gefühl, dass, wenn man solche Themen beim Essen hat, das irgendwie ein Tabuthema ist und manchmal da auch nicht so gerne drüber spricht?
Absolut. Also nicht darüber zu sprechen, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Denn ja, was mir auffällt ist, wenn, dann sprechen wir gerne negativ, auch über, also negativ über unser Essverhalten. Im Freundeskreis oder wenn man auch unter sich ist, unter uns Frauen, unter uns Mädels, immer so, boah, wenn ich das Stück Kuchen nur anschaue, dann habe ich 5 Kilo mehr drauf. Oder, boah, ich war schon wieder so gestresst beim Kochen, ich habe schon wieder gar keinen Bock. Oder, ja, also es ist alles eher leider negativ behaftet und ich kenne wenige Frauen, die wirklich sagen, also wenn ich was esse, das ist wie ein kulinarischer Orgasmus für mich. So, das sind seltenst Frauen, die zu mir kommen und sagen, boah, ich habe mir sowas Geiles gekocht. Also wirklich, das war, puh, da ist mir selber ganz heiß dabei geworden und das ist ganz schön hoch und kribbelig gewesen. Das ist, wir haben leider die Veranlagung und das liegt ja auch in unserer Kindheit. Das ist ja nicht so, dass wir das uns irgendwann mal, dass wir das einfach gedacht haben, ach, das machen wir, weil das ist cool, sondern das haben wir natürlich auch übernommen und wir sind geprägt und haben angefangen, Essen halt leider auch immer irgendwie negativ zu sehen. Es ist auf jeden Fall ein Tabu, dass wir uns eingestehen, ich habe ein Essproblem. Emotionales Essen kann man schon so in die Tendenz natürlich auch sehen. Klassischerweise diagnostiziert gibt es Magersucht, Binge-Eating, dann Fettleibigkeit und so, aber emotionales Essen ist halt noch keine Diagnose, aber das ist auch eine Art von Essstörung. Und über das Thema wird nicht gesprochen, das ist Tabu.
Ja.
Und ich finde, das sollte man auf jeden Fall aufbrechen, ja.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass, wenn es ums Essen mit Kindern geht, in allen Köpfen irgendwie so verankert ist, naja, es gibt halt die klassischen schlechten Esser bei Kindern. Das ist halt eine Phase. Jedes Kind hat es mal. Und dass auch Kinder, die nach der Beurteilung von Erwachsenen ein, ja, wählerisches Essverhalten haben, alle irgendwie in eine Schublade gesteckt werden. Und da will ich echt davor warnen, weil natürlich gibt es die ganz typischen Phasen in der Kinderentwicklung, wo Kinder eben dann andere Bedürfnisse am Esstisch auf einmal haben und deswegen sich auch das Essverhalten ändert. Und man dann auch als Eltern manchmal sich fragt, hä, was ist denn jetzt gerade los? Also war letzte Woche oder vor ein paar Wochen noch komplett anders und jetzt irgendwie taugt gerade meinem Kind nichts mehr, was hier steht. Okay. Also ja, klar, das gibt's. Und das sind, ja, das sind wirklich so typische Phasen. Aber es gibt einfach auch Kinder und Eltern, die einen wirklichen Leidensdruck entwickeln, die einfach beide drunter leiden, die Kinder auch unter ihrer Situation, weil die Essenssituation irgendwie immer verzwickter wird und die Eltern sich einfach Sorgen machen. Und ich finde, dann sollten sie auch einfach Support erhalten, wenn sie danach fragen und halt ernst genommen werden. Weil ich glaube, wir sind uns einig, dass das, was in den ersten 7 Jahren eines Kindes los ist, entscheidend das prägt, was das Kind über sich glaubt. Und somit prägt das natürlich dann auch das Verhalten des Kindes, ne? Und eben auch die Fähigkeiten, die ein Kind entwickelt oder halt nicht entwickelt. Also ich hoffe, das war jetzt verständlich, aber das, was ein Kind erlebt, ja, prägt das, was das Kind über sich glaubt oder nicht glaubt. Und das wiederum beeinflusst das Verhalten vom Kind. Und das ist auch in der Neurowissenschaft einfach nachgewiesen, ne? Dass sich dann die Gehirnstrukturen so ändern. Und deswegen will ich dich jetzt mal fragen, ob ja, du irgendwelche Erfahrungen in deiner Kindheit gemacht hast, wo du vielleicht glaubst, dass es dann auch ja, nachhaltig deine Beziehung zum Essen irgendwie beeinflusst hat, sei es positiv oder negativ?
Mein erstes Mal, wo ich mich mit auch mit meinem Körper und mit Essen beschäftigt habe, war ich 6 Jahre alt. Und woher das kommt, beziehungsweise auch wie, bin ich mir jetzt mittlerweile auch bewusst. Und vorweg möchte ich sagen, ich möchte hier keinen meiner Liebsten irgendwie einen Vorwurf machen, sondern es ist einfach nur für mich, für meinen Heilungsprozess wichtig gewesen, das auch einfach so zu benennen. Und es liegt daran, dass, also 2 Aspekte, wahrscheinlich auch 3. Also das eine war, Essen war bei uns strikte Regeln am Tisch und ich musste teilweise auch Sachen aufessen. Ich musste teilweise auch beim Essen alleine noch da sitzen, bis ich aufgegessen habe, weil ich während des Essens zu viel geredet habe. Also für mich war Essen am Tisch auch immer, boah, so eine Art Disziplin. Also es war schon immer irgendwie so eine Art Disziplin. Und gleichzeitig über die Jahre hin, also jetzt nach 6, 7 Jahre auch, war an diesem Tischessen, egal wo wir am Tisch gegessen haben, es war irgendwie immer Stress und es war immer Streiterei oder wenn nicht sofort, aber es ist immer zu einer Diskussion gekommen und immer zu, ja, bis zum Eklat, bis zum Streit. Und manchmal hat man sich dann auch schon gedacht, so, pff, ich will mich gar nicht hinsetzen, ich rieche die schlechte Luft schon, während ich meine Zimmertür aufmache, obwohl es erst gut gerochen hat. Und dann halt auch so Sachen wie, eigentlich hatte meine Mom keinen Bock zu kochen oder es war ihr zu stressig oder sie war selbst gestresst. Und dann haben wir haben anscheinend dann oft nicht das so gewertschätzt und das hat wiederum dann auch wieder zu Streit geführt. Und am Ende, ja, keiner hatte Bock wirklich eigentlich dann auf dieses gemeinsame Essen. So, das ist das eine, wie ist Essen und wo geschieht es und was passiert da? Und dann der weitere Aspekt waren meine weiblichen Familienmitglieder, Hauptfokus meine Mom, die in ihren persönlichen Phasen von, wie soll man sagen, während der Scheidung oder wo es ihr halt einfach nicht gut ging, sehr, 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 sehr abgemagert hat, also sehr, sehr abgenommen hat und nichts gegessen hat, bis hin zur Fülle, bis man wieder glücklich war, dann hat sie wieder zugenommen. Aber es wurde immer darüber gesprochen, wie man nicht schön ausschaut oder wie sie sich nicht wohlfühlt. Und eigentlich ging es immer irgendwie um Diät und immer darauf zu achten, wie man ausschaut oder in welche Hosengröße man passt oder ja, das sind so ganz, leider traurig, wenn ich das sage, so ganz normale Alltagssachen gewesen. Boah, schau mich mal an, jetzt habe ich so einen Bauch. Oh, schau mal hier, meine Hose zwickt nicht. Na, das kann ich überhaupt nicht anziehen, weil das, nee, also da schaue ich ganz schlecht raus. Und das ist da natürlich auch unterbewusst. Also ich habe das Verständnis jetzt, bei ihr ist es auch unbewusst passiert. Und ich habe es aber trotzdem übernommen. Und ich weiß, meine Mom wollte das sicher nicht für mich. Definitiv nicht. Welche Mom will das? Aber es ist passiert. Und auch da ist es so, ich habe es übernommen. Habe dann Diäten gemacht. Ich glaube, ich habe mein... ich ja, mit 6 habe ich mich das erste Mal verglichen, das weiß ich. Und dann habe ich, glaube ich, mit 9 auf einem Foto auch das erste Mal gesagt, ich habe so dicke Oberschenkel, als ich das Bild angeschaut habe. Und ich würde sagen, so mit 11, 12 habe ich das erste Mal heimlich nicht gegessen oder geschaut, was ich esse. Und so hat sich das natürlich dann über die Jahre intensiviert. Ich habe auch viel Geld dann irgendwann dafür ausgegeben an irgendwelchen Diäten und Wunderpillen. Und ich würde aber auch sagen, der dritte Aspekt ist schon auch die Vaterrolle. Und die ganzen männlichen Mitglieder in der Familie gewesen, denn so wirklich auch so Komplimente, die nicht irgendwie mit einem flachsigen Spruch verbunden waren, wo ich mich dann eher verarscht gefühlt habe, als ernst genommen. Oder einfach auch mal in den Arm genommen zu werden so und zu sagen, du bist gut so, wie du bist. Ich finde, das ist auch wichtig, dass das nicht nur die Mamis alle machen, sondern auch die Daddies. Und auch da zu überprüfen, wie finde ich eine Frau, wie sollte eine Frau sein, so in Anführungsstrichen. Und da auch wirklich in seiner Sprache es liebevoll zu benennen und zu sagen.
Voll. Und da habe ich jetzt auch schon ja, mit meinem Partner viel drüber gesprochen, weil wir jetzt dann ja im April Eltern werden und haben schon gesagt, so, wir hoffen, dass es uns gelingt, nicht das Äußere ständig zu kommentieren. Ne? Es rutscht einem ja so schnell raus bei seinem eigenen Kind, ne? Oh, du siehst so schön aus oder ne, du, weiß ich nicht, ja, du hast so tolle Haare. Oder ne, du hast ja so süße Backen oder was auch immer. Und das ist halt total irrelevant, dieses Äußerliche, dieses Aussehen, sondern einfach viel mehr die Fähigkeiten vom Kind zu loben. Ne? Mensch, das hast du toll gebaut oder du hast immer so tolle Ideen oder wie schnell du schon rennen kannst. Ne? Ich finde klar, die Funktionen oder sag ich mal, das, was der Körper da kann, das ne, auf jeden Fall darf man das loben, aber eben dieses reine Äußerliche, wofür ja ein Kind nichts kann. Also, wie soll ich sagen, ne? Das macht auch was mit einem, wenn man halt immer gesagt bekommt, dass man hübsch aussieht, dass man toll aussieht, dass man hübsch aussieht, dass man ja so eine Hübsche ist, dann hat man irgendwann das Gefühl, ah, okay, das ist wohl das, was ich kann. Das ist wohl mein Job. Gut auszusehen, alles klar. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich das behalte und dass mir das auch später noch Leute sagen, dass ich gut aussehe und dass mir das nicht verloren geht, als ob es irgendeine Fähigkeit wäre. So, ist es halt nicht. Ist es halt einfach nicht, ne?
Absolut richtig, weil, also ich möchte schon sagen, Dass man natürlich auch sagen darf, du bist schön. Also ich finde, Komplimente zu machen und Komplimente zu lernen, ist schon auch eine wichtige Fähigkeit.
Ja.
Aber halt einfach wirklich darauf, wie du schon gesagt hast, dass man halt nicht nur aufs Äußere geht. Denn wie du schon sagst, man darf natürlich sowas auch mal sagen. Und ich finde es auch zum Beispiel dann so schön, wenn auch in der Beziehung selber, wenn der Papa oder die Mama, also jeweils dem anderen, einfach auch mal von Herzen ein offenes, ehrliches Kompliment gibt und dann auch dieses Herzliche und dieses Liebevolle in Form von Umarmungen oder ein Bussi oder so auch vorgelebt wird, dann kommt da erstmal im ersten Step nichts Negatives auf und sonst, da sind ja dann ganz. Das sind die Sachen, die wir brauchen. Mehr Liebe, mehr Wertschätzung, mehr Offenheit, mehr Herzlichkeit. Und so wird das natürlich auch vermittelt.
Ja.
Kann auch vermittelt werden, also.
Ja, absolut. Doch, sehe ich genauso. Doch, das ist total. Total schön, wenn man das mitbekommt. Also ich habe da, kann das nur so von zu Hause berichten. Ne? Ich weiß, dass das ein Privileg ist, wenn man dann Eltern hat, die sich einfach noch wirklich von Herzen gern haben. Ne? Das ist einfach was total Schönes. Das ist krass. Eigentlich hat es ja jetzt auch vor allem im Erwachsenenalter, ne? Soll es ja eigentlich einen nicht mehr so tangieren. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, wenn seine Eltern sich noch mögen. Ne? Das ist, ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist ein schönes Gefühl. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es auch ähnlich wäre, wenn dann die Mutter oder Papa einen neuen Partner, Partnerin hätten, wo man auch spürt, dass sie wirklich glücklich sind, ne?
Voll. Und jetzt gehen wir ein bisschen in die Beziehungsrichtung, aber es
Ja.
ist so, so wichtig. Es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt sagen, hey Mamas, ihr solltet mal darüber euch bewusster werden, sondern ja auch, wie ist man in Partnerschaft und auch, wie lebt man das dem Kind vor? Denn das wiederum wird sich aufs Essen auch widerspiegeln. Das ist ja das Spannende. Und wie du sagst, natürlich ist es unfassbar schön, wenn Eltern ihr Leben lang zusammen sind. Es ist aber auch okay, wenn sich Eltern trennen und man nicht im Streit und im Hass aufwächst und immer dieser Satz, ja, wir bleiben halt zusammen wegen den Kindern. Ah, bitte lass uns darüber sprechen. Das ist nicht immer das Beste für die Kinder, weil in erster Linie, und das ist wirklich, wirklich mein ganz großer Appell, in erster Linie, mach alles für dich selber, egal ob Mama oder Papa oder wir sind ja hier mehr bei den Frauen. Wirklich, dir muss es gut gehen. Du musst es weder für deine Kinder tun, noch für deinen Mann, noch für deine Eltern, noch für irgendwen. Denn wenn du in deiner vollen Kraft bist und in deiner vollen Energie und das machst, auf was du Bock hast, dann bist du die beste Version auch als Mama, als Partnerin, als Liebhaberin, als Kind, als Tante oder wie viele Rollen wir auch alle immer haben. Und deswegen wirklich mal auch egoistisch sein, gesund egoistisch sein und nicht aufopfern, weil das sind wirklich Vorbildsfunktionen.
Ja, voll. Und da können wir eigentlich ganz gut mit der nächsten Frage anschließen, nämlich was es macht, wenn die Mama eben nicht in ihrer vollen Kraft ist und Struggle mit ihrem Körper hat und vielleicht auch Struggle mit dem Essen hat. Inwiefern denkst du, also landet es beim Kind? Kann man das irgendwie dann gut verstecken vor dem Kind? Ich meine, so ein bisschen hast du es ja schon eigentlich die Frage beantwortet mit deiner Geschichte, weil da hat es definitiv nicht geklappt mit dem Verstecken. Aber würdest du sagen, es ist wichtig, sich, wenn man Kinder bekommt, nochmal auch zu überlegen, okay, wie ist eigentlich so meine Beziehung zu meinem Körper? Wie ist meine Beziehung zum Essen? Wie ist es so bei mir selber? Also.
Also, wenn wir als Mamas nicht in unserer, ja, nicht greifbar, aber es nicht in unserer Selbstliebe sind, nicht in unserer vollen Power und nicht das aus der Freude heraus machen, egal ob du es offensichtlich machst oder nicht offensichtlich, also auch wenn das Kind schläft, heimlich ist, dann wird das Kind trotzdem merken, spüren und wissen. Denn, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Manchmal gehst du ja auch, also, oder es geht vielen Menschen so, man geht in einen Raum rein und es hat noch niemand gesprochen und man nimmt schon die Energie, also man spürt schon, es ist hier gute Laune oder es ist schlechte Laune. Und anhand dessen kann man das so auf seine Kinder ummünzen. Wenn ich heimlich im Wohnzimmer immer esse, dann habe ich da im Endeffekt richtig schlechte Laune oder was auch, inwieweit ich das esse oder vielleicht mit Wut esse, wird die da drinnen sein. Und da brauchen wir uns nicht verarschen und das Fenster aufmachen und zum Lüften, sondern das wird das Kind spüren, weil wir das ja immer wie so eine kleine Wolke um uns rum mitschleppen. Das haben wir ja immer dabei, das Päckchen.
Ja.
Und wenn wir uns um diese Wolke, um dieses Päckchen nicht kümmern, wir sind ja, egal ob wir wollen oder nicht, wir sind ja Begleiter unserer Kinder. Das hat jetzt nichts mit Erziehung per se zu tun, sondern wir sind ja auch Begleiter und Vorbilder. Und das wird einfach das Kind übernehmen, weil das Kind zur Mama und zum Papa aufschaut und sich denkt, es gibt ja niemand Besseren auf dieser Welt als diese zwei Menschen.
Ja. Ja, absolut. Krass, ja. Das stimmt.
Und deswegen, ja, nochmal, kümmert euch um eure Päckchen, werdet euch bewusst auch, ja, auch wie, wann ist. Ich habe zum Beispiel auch da ein gutes Beispiel, was mir jetzt einfällt, auch in einem Coaching, was ich letztens gegeben habe, da hat mir meine Kundin gesagt, naja, weißt du, Jenny, es war schon irgendwie schon cool, wenn ich nach der Schule nach Hause gekommen bin und die Mama hat warm gekocht. Ich habe das sehr zu schätzen gewusst und ich habe das geliebt. Deswegen habe ich also für mich ist es auch jetzt wichtig, sagt sie, jetzt auch immer noch wichtig, dass ich mindestens einmal am Tag warm esse. Und als ich dann gefragt habe, ja, und wie isst du dann einmal am Tag warm? Ja, weißt du, also eigentlich habe ich gar keinen Bock zu kochen und einkaufen mag ich eigentlich auch nicht. Meistens ist dann halt irgendwas Fertiggericht oder ich bestelle mir was. Und wie war das zu Hause so? Ja, da muss ich auch sagen, also meine Mom hat halt eigentlich auch nicht gerne gekocht. Die hat immer gesagt, da stehe ich 2 Stunden in der Küche und mache mir Mühe und versuche hier alles richtig zu machen und lecker zu machen. Und dann esst ihr einfach in 10 Minuten alles auf. Ihr wisst ja gar nicht, wie viel Arbeit das ist.
Mhm.
So. Und wenn man das jetzt hört.
Ja, natürlich hat sie keinen Bock zu kochen.
Ja, natürlich hat sie keinen Bock. Sie hat weder Bock darauf, aber gleichzeitig, und da sind wir jetzt eben bei dem Emotionalen, nicht nur keinen Bock haben, das ist auch eine Emotion, aber gleichzeitig verbindet sie eine warme Mahlzeit am Tag mit das Gefühl, nach Hause zu kommen.
Mhm.
Und die Mama hat sich um mich gekümmert. Ich habe jetzt warmes Essen in meinem Bauch.
Mhm.
So, dieser Aspekt einmal. Und dann natürlich gleichzeitig, puh,
ja.
Schwierig, wenn ich jetzt, sage ich, 2 Stunden hinstelle. Oh mein Gott, 2 Stunden.
Ja.
Und dann ist in 10 Minuten alles weg.
Ja, und da sage ich immer zu den Eltern, dass wirklich dieses Zelebrieren von Mahlzeiten, das lohnt sich. Also es ist nicht nur Mittel zum Zweck. Ne? Man kocht nicht nur, um physiologische Sättigung bei seinem Kind zu erreichen. Und man kocht nicht nur, damit es halt was Warmes zu essen gibt, sondern man kann das wirklich zelebrieren und sich sicher sein als Eltern, dass sich dieser Aufwand, der es manchmal ist, es ist so, dass der sich lohnt, dass das eine nachhaltige Wirkung bei den Kindern hat, dass die unglaublich viel zum Beispiel schon beim Vorbereiten lernen vom Essen, wenn die mithelfen dürfen, dass da ganz viele Werte vermittelt werden können beim Essen. Also so eine Mahlzeit, so ein gemeinsames Essen gibt unglaublich viel her, um auch pädagogisch was zu liefern. Ne? Man hat eigentlich irgendwie 2 Fliegen mit einer Klappe. Ne? Man kann einfach Werte gut vermitteln. Wie geht man miteinander um? Ne? Wie äußere ich meine Bedürfnisse? Was passiert, wenn es nur noch ein Stück gibt von einer Sache und zwei Menschen wollen aber von dem Stück was haben, ne? Wie teile ich? Auch wie bringe ich mich ein? Jeder hat eben seine Aufgabe. Und wie auch dieses Wertschätzung. Ja, die Eltern beschweren sich oft, dass sie das Gefühl haben, die Kinder wertschätzen es nicht. Aber wie ist es, haben sie ein Ritual, dass sie sich hinsetzen, wenn sie zum Beispiel in der Gaststätte sind und sagen, Mensch, danke an den Koch? Oder kurz dieses Innehalten, also guten Appetit, lasst es euch schmecken. Mensch, toll, dass wir heute alle so leckeres Essen vor uns haben. Also sind sie Vorbild in der Wertschätzung? Woher sollen denn Kinder wissen, wie das geht, das wertzuschätzen, ne?
Voll der wichtige Punkt mit Wertschätzung. Wie wertschätze ich das Ganze denn eigentlich? Und warum sollte eigentlich, also es kommt ja kein Kind auf die Welt und denkt sich, ja, also da bin ich jetzt aber mit ganz viel Wertschätzung rausgekommen. Ich habe doch gar keine Ahnung, was Wertschätzung ist.
Und da so dieses kurze Danke an den Koch ist was Schönes. Und ich finde es auch unglaublich. Ich bin auch der bei uns kocht. Und ich kriege bei jedem Mal kriege ich ein Danke. Ich kriege jedes Mal Danke. Und ich denke mir manchmal schon so, naja, ja, so, ne? Aber das tut trotzdem voll gut. Wenn man dann einfach sieht, dass der andere sagt und das auch ernst meint, danke fürs Essen.
Ja.
Und dann zum Beispiel auch von sich anbietet so, okay, dann, ne, ich räume ab. Ich, keine Ahnung, mache einen Abwasch oder so. Mega. Ja. Und dann natürlich hat man dann auch Bock dazu, ne, das zu machen. Aber Vorbild über alles, ne, dieses Kinder zu etwas aktiv auffordern, ist schwierig. Manchmal tun es die Kinder einfach, um dann dem zu entsprechen, was die Eltern wollen, ne, um quasi ein braves und gutes Kind zu sein. Sagen sie das nach. Sag danke, danke. aber vorleben, immer wieder vorleben, ohne das Kind dazu aufzufordern, ist so in meinen Augen das Wichtige.
Eine Sache, wie ich halt auch noch da habe, weil wir als Erwachsene einfach, wir haben die Verantwortung als Erwachsene wieder uns das neu zu machen und nicht das Kind. Und zwar auch da sich mal wirklich auch gerne die Augen schließen und sich was in Erinnerung holen, was ein schöner Moment war als Kind. Denn jeder hat ein Essen, was er mit guten Momenten verbindet und dann auch, wie war das? Also zum Beispiel, ich weiß bei mir, ich mache mir ab und an ein Dr. Oetker Vanillepudding und hebe mir dann Eischnee drunter, weil dieser Vanillepudding, also nicht nur weil Vanillepudding, ach ja, es ist wärmend und es ist auch fürs Herz und so, aber es verbindet mich mit meiner Oma. Und bei meiner Oma hat sich immer die hat mich immer mit eingebunden auch. Und da saß ich auf der Ablagefläche neben dem Ofen, während die Oma den Pudding eingerührt hat. Und dann dieser Duft. Und dann habe ich mit der Oma gesprochen. Und dann habe ich ein bisschen an dem Löffel ablecken dürfen. Und dann haben wir den Eischnee gemacht. Und das war dann laut, aber wir haben dann darüber gelacht. Und sich das mal selber wieder auch zu erlauben, in seine Kindheitserinnerung zurückzugehen. Und wie habe ich denn mein Lieblingsessen auch verknüpft? Und dann, yes, dann mache ich das halt genauso. Also, wenn ich mitschnippeln durfte, wenn ich Plätzchen ausstechen durfte, wenn man im Wohnzimmer Picknick gemacht hat, Zelte aufbauen, wieso muss man dann draußen rausgehen? Man kann doch auch zu Hause so Höhlen bauen und dann einfach in der Höhle mal essen. Wieso muss man immer am Tisch essen? Einfach auch sich als Erwachsener wieder erlauben, mehr Kind zu sein. Also das ist wirklich, let's go.
Voll gut, und damit hast du quasi die fast schon letzte Frage beantwortet, nämlich was du so als Mama dann anders machen würdest. Und auch so ein bisschen, was du eben von diesen klassischen Tischregeln hältst, aber damit hast du die Frage beantwortet, nämlich, dass es vor allem darum geht, Begeisterung und Freude am Essen zu haben, ne? Und ich bin auch fester Meinung, dass das auch bei Gemüse geht, tatsächlich.
Das geht bei allem.
Und wenn Kinder, die in der Landwirtschaft auch groß werden, die auch auf dem Acker sind, die auch im Gemüsebeet mithelfen, ganz, ganz selten, dass die überhaupt kein Gemüse essen, weil die einfach von Anfang an von diesem Gemüse, von den Sachen umgeben sind, wissen, wo es herkommt, das ganz oft schon in der Hand hatten, die Karotten selber aus der Erde gezogen haben. Und natürlich, das geht nicht bei allen. Na, nicht jeder hat eine Landwirtschaft oder einen Gemüsegarten, aber da gibt es andere Möglichkeiten, die Kinder ganz viel in Kontakt mit diesen Lebensmitteln zu bringen, sodass die dann auch am Ende wissen, was sie denn da auf dem Teller haben. Ne? Weil das ist halt die Krux. Viele Eltern sagen dann auch so zu mir, ja, wenn ich aber ein Gericht koche, dann schmeckt dem ja nie ein Gericht. Dann sage ich immer, gut, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht denn so ein Gericht bei euch aus? Ja gut, das Kind hat keinen Dunst am Ende, was da auf dem Teller liegt. Kann nichts davon identifizieren. So, also versucht dann eben mit der Gabel, das ist so das, was dann auch bei den Erwachsenen als sehr wählerisch interpretiert wird, versucht halt dann da mit der Gabel vorsichtig die Sachen von einem Eck ins andere zu schieben, um für sich, einfach nur um für sich Klarheit und Sicherheit zu gewinnen. Ah, okay, das kenne ich, das könnte Karotte sein. Ah, okay, das ist grün. Das heißt ja erstmal nicht, dass das Kind es nicht essen will. Aber auch Dinge von der Pizza zu sortieren oder so sind eigentlich ganz normal, weil die Kinder sich damit Sicherheit schenken und sagen, okay, das packe ich jetzt mal dahin, sieht alles gleich aus, das packe ich darüber und dann für sich entscheiden, was davon traue ich mir zu.
Voll, absolut richtig. Und ich möchte an der Stelle auch tatsächlich den Druck vom Kind mal wegnehmen und wieder zurück zur Bezugsperson, zum Erwachsenen gehen und auch einfach mal ganz klar fragen, was hast du für eine Angst, ob dein Kind jetzt das isst oder nicht? Und schmeckt es dir denn selber? Und wo bist du denn eigentlich auch ziemlich heiklig und oder horklatt, sagt man im Bayern, horklatt und pingelig? Denn wir verurteilen dann auch gerne und wie du es auch schon gesagt hast, kommentieren etwas, wo ich mir aber denke, sag du mir, dass du wirklich alles auf diesem Koch von A bis Z, alles an Essen auch wirklich essen würdest? Mhm. Oder welche Konsistenz dir nicht passt, also es gibt so viele Erwachsene.
Ja, die gibt's halt dann zu Hause nicht. Die gibt's halt. Die werden halt nicht eingekauft. Ja,
natürlich nicht wird das eingekauft, aber dann, und dann sagt man aber, aha, also ich mag meine Tomaten in der rohen natürlichen Form nicht, aber ja, auf der Pizza geht schon. Oder Schwammerl, nee, also die Konsistenz ist ja. Nee, geht gar nicht. Ist ja wie wenn ich einen Schwamm reinnehme. Oder. Und hat selber eigentlich so einen fetten Rucksack mit so vielen peniblen Sachen. Aber das, was man dem Kind auf den Tisch stellt, das sollte dann aber schon so gegessen werden.
Ja, also ich kann die Sorge von den Eltern kann ich dahingehend verstehen, weil sich alle Eltern sorgen um die Versorgung des Kindes, ne, um die Nährstoffe und so weiter. Voll. Das Problem ist nur, damit tut man sich keinen Gefallen, weil je mehr man natürlich in Sorge ist, umso mehr Stress hat man und umso angespannter wird diese ganze Situation, weil die Eltern irgendwann sagen, okay, jetzt komme ich langsam echt hier in Zugzwang und ich muss dafür ja sorgen, dass mein Kind gut ernährt ist.
Verstehe ich voll, natürlich, definitiv.
Und davor sich schon Sicherheit irgendwie holen von jemandem, der vielleicht da ein, zwei Sachen dazu sagen kann, dass man dann selber wieder das Gefühl hat, okay, gut, es ist alles okay soweit. Und
man kann ja auch erstmal nichts kaputt machen. Also in erster Linie soll es Spaß machen. Und wenn wirklich man merkt, oh, ich bin mir da unsicher, dann darf man safe sofort bei dem ersten Mal so, darf man einfach schauen, okay, was gibt es für Alternativen, wo kann ich mich hinwenden? Du machst es ja so mega, mega cool. Ich kann auch an alle Mütter und Eltern nur appellieren, dass sie dann auch einfach mit dir schon ins Gespräch gehen, wenn es darum geht, auch einfach mal, ja, auch sich ins Rampenlicht zu stellen als Mama, Papa. By the way, also man darf sich auch natürlich gerne bei mir melden. Und ich finde es einfach so, so wichtig zu verstehen, dass es nicht nur Fokus aufs Kind ist, sondern wirklich auch, man ist Teil davon. Man ist Teil davon. Man ist ein wichtiger Teil davon. Und dass beide, dass man sich um das Kind sorgt und um sich selber. Das ist mir wirklich von Herzen wichtig zu verstehen. Nicht nur das Kind, sondern auch sich selber. Und wenn beide einfach gut umsorgt sind, dann ist es, dann steht nichts mehr im Weg. Auch kein Blumenkohl.
Ja, absolut. Ja. Und viele Eltern sagen dann auch, hä, wieso wieso soll ich denn jetzt mit dir quatschen? Es geht auch um mein Kind, ich würde es dir gern vorbeibringen, ne? Wo ich mir denke, ja, so einfach ist es nicht. Ich arbeite gerne auch mit Kindern in der Praxis, auch gerne ohne Eltern. Da kann man auch viel, viel bewirken, ne? Und mal gucken, wovor die Kinder Angst haben oder wo ihnen der Mut fehlt. Und die öffnen sich dann auch mir gegenüber natürlich total, was eben das Essen angeht, was so ihre Sorgen sind. Und also ich liebe es, mit den Kindern in der Praxis zu arbeiten. Nur davor ist es mir immer ganz wichtig, mit den Eltern erstmal zu arbeiten. Und die sagen dann auch immer, es hat ja nichts mit mir zu tun. So, hä, mein Kind ist der schlechte Esser, nicht ich. Oh. Denke ich so, ja, ja, schon, ja, aber es ist eben, wie du sagst, es hängt halt zusammen, es ist alles ja ein Konstrukt. Und nicht nur die Eltern, da gehören ja dann alltägliche Strukturen mit dazu, wie die Großeltern, wie der Kindergarten oder die Schule, wie Freunde, wie einfach so das Alltägliche. Und da ist es mir wichtig, auch alle Bereiche anzuschauen oder zumindest den Blick zu haben. Und das Kind ist halt immer nicht das Problem, sondern einfach nur Problemträger. Und deswegen macht es dann Sinn, einfach alle Bereiche abzuklopfen. Ja.
Ein Bild, was ich da einfach noch mitgeben möchte, ist wirklich so, das Kind ist der Spiegel eines Selbst. Und da ist so viel Tiefe drinnen. Und ein Kind meint es nie böse in erster Linie, sondern wenn da was ist, dass man auch wirklich einfach als Mama, als Papa, als Erwachsener auch einfach das mal annimmt, was da einem gespiegelt wird und mal auch selbst bei sich hinschaut.
Ja, auch gar nicht, ohne es dann gleich zu werten, sondern erstmal so neutral, ach spannend. Mhm. Also bei mir ist es ja in der Praxis genauso, wenn todesgestresst bin, dann laufen die Therapien mit den Kindern, ja, dreimal darfst du raten,
ja,
die so laufen, wie die Kinder so drauf sind.
Also ich würde sagen, das, die sind ziemlich voller Energie dann und
ja, ja,
geht ein bisschen was ab.
Und dann denke ich mir manchmal, boah, ey, was war denn das jetzt für eine Stunde, ey, was war denn da los? Also vor allem mit mir, ne, weil das Kind mir ganz deutlich gezeigt hat, was gerade bei mir los ist.
Ja.
Ja, okay, wir sind schon voll am Ende angekommen. Und ich finde, wir haben einfach schon super viele Themen gehabt. Wir haben drüber gesprochen, was es vor allem mit Kindern macht, wenn irgendwie die Esserfahrungen nicht so super positiv waren, was das für eine Auswirkung haben kann, was es mit den Kindern vielleicht macht, wenn die Mama mit sich nicht so wirklich im Reinen ist. Und auch irgendwie schon das Fazit, dass die Begeisterung über allem steht. Die Begeisterung und Freude am Essen steht über allem. Und das ist ja auch das, warum ich finde, dass wir so gut matchen, weil du halt auch sagst, das, was du isst, ist, also ob es jetzt ein Salat ist oder halt eine 4-Käse-Pasta, ist halt nicht das Entscheidende, sondern die Emotion, die damit verknüpft ist. Und das sage ich halt auch, wie Kinder essen lernen, also eben auch diese Emotion, die da dabei ist, die ist so viel wichtiger als auch, ob es die Nudeln ohne Soße sind und ja auch irgendwie schon den dritten Tag in Folge oder ob es ganz toll der Brokkoli ist oder irgendwas anders.
Es sind immer die Emotionen und die Bilder, die wir uns daraus machen und die Erfahrungen, die wir daraus sammeln. Es ist immer so. Und ja, deswegen, ich glaube auch, wir haben ziemlich viele Themen angeschnitten. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen mehr Spaß und Freude beim Thema auch emotionalen Essen schaffen. Neugierig zu sein, begeisterungsfähig zu sein, das ist es, was wir brauchen. Und ja, ich möchte an der Stelle echt einfach sagen, alle Mamas und Papas sind erstmal gut, so wie sie sind und alles andere entwickelt sich. Und auch dir vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und ich habe wieder so viel Spaß gehabt, mit dir mich zu unterhalten.
Es ging mir genauso. Ich sag auch vielen Dank, Jenny, für deine Zeit. Danke, dass du deine Erfahrung so ehrlich geteilt hast, auch aus der Kindheit. Ich glaube, da haben sich ganz viele auch irgendwie wiedererkannt. Ja, wir bleiben in Kontakt. Wenn ihr mit wissen wollt, wer Jenny eigentlich ist, dann findet ihr die Links zu ihrer Website, zu ihrem Instagram-Kanal in den Shownotes, also in der Beschreibung von dem Podcast. Und könnt da einfach mal schauen, auch wenn ihr Lust habt, irgendwie mit ihr zu arbeiten. Und ja, ich verabschiede mich schon mal. Bis bald.